Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 16. April. Und das Thema heute ist das Jubeljahr, beziehungsweise auch bekannt als das Erlassjahr, in manchen Übersetzungen auch als das Halljahr. Und wir wissen, dass Gott im Gesetz oder in der Tora für das Volk Israel, für die Juden sozusagen, einen Segen gegeben hatte. Es war nicht nur, dass alle nach 6 Tagen, alle 7 Tage sozusagen ein Ruhetag war, der Schabbat, der auch in den 10 Geboten steht, sondern es gab auch das Schabbatjahr oder das Sabbatjahr, wo sozusagen 6 Jahre das Volk Israel das Land besehen sollte und ernten sollte. Und Gott hatte versprochen, dass sie im 6. Jahr eine doppelte Ernte bekommen und dann im 7. Jahr sollte das Land ruhen und niemand sollte sozusagen das Land bebauen und bearbeiten. Das heißt, die Leute haben auch von einem Großteil von ihrer Arbeit geruht. Natürlich haben sie noch Essen gemacht, ihre Wohnung sauber gemacht, vielleicht auch Werkzeuge und Dinge repariert, aber das Land sollte zur Ruhe kommen. Und das hat natürlich dazu geführt oder sollte auch dazu führen, dass das Land wieder sich regenerieren kann, der Boden wieder mehr Nährstoffe sozusagen aufnehmen kann, damit auch die Leistungsfähigkeit und Fruchtbarkeit von dem Land erhalten bleibt. Genauso wie es mit uns ist, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir einmal in der Woche ruhen, dann können wir uns sozusagen regenerieren, sodass sich unsere Leistungsfähigkeit erhält und sie erhalten bleibt und wir, sage ich mal, mit neuer Kraft in die neue Woche starten können. Und es gab aber noch was ganz Besonderes und das war alle 50 Jahre, also wenn 7 Schabbatjahre um waren, dann gab es das sozusagen das 50. Jahr und das war das Jubeljahr oder das Erlassjahr. Und in dem Jahr davor hat Gott sozusagen für 3 Jahre Ernte gegeben oder gesagt, er wird sozusagen so eine reichhaltige Ernte geben, dass es für 3 Jahre reicht, weil das 49. Jahr war ja ein Sabbatjahr. Also das 7. sozusagen in Folge, das 7. Sabbatjahr nach diesem 7-Jahres-Zyklus. Und dann das 50. Jahr war das Jubeljahr. Und da wurden Schofarhörner geblasen am Anfang des Jahres. Und dann wurde ein Schuldenerlass ausgerufen im gesamten Land. Und jeder sollte wieder zu seinem Besitz kommen. Warum sage ich das? Oder bevor ich das jetzt vorlese, ist so wichtig, weil dieses ja, im Oktober fängt das Jubeljahr an. Wir sind jetzt diesem Jahr nach dem jüdischen Kalender in einem Schabbatjahr und im Oktober bis dann übernächstes Jahr zum September 2024 ist dann dieses Jubeljahr, dieses Erlassjahr. Und interessant ist, dass in den letzten 100 Jahren oder 150 Jahren könnte man sagen, zu dieser Zeit, immer wenn dieses Jubeljahr war, bestimmte Dinge passiert sind. Man könnte sagen, auch die weltweit Auswirkungen hatten auf das Finanzsystem. Und das letzte Jubeljahr war 1973. Das war das Jahr der Ölpreiskrise, beziehungsweise auch des Yom Kippur-Kriegs. Oder der Yom Kippur-Krieg hat das ja ausgelöst. Also 1973 wurde Israel an Yom Kippur, am heiligsten Tag, am Versöhnungstag, angegriffen von Syrien und Ägypten. Und nach sozusagen Anfangserfolgen von den arabischen Armeen hat dann Israel Blatt sozusagen gewendet oder das Ruder gewendet und den Krieg gewonnen. Aber als Auswirkung, sie haben auch denn die Halbinsel Sinai besetzt und als Auswirkung davon haben die OPEC-Staaten ein Ölembargo verhängt und der Ölpreis ist sozusagen durch die Decke gegangen und hat sich vervielfacht und hat zu einer riesengroßen Rezession in den westlichen Ländern geführt und auch zu einem Umdenken gegenüber der Politik, der Israel-Politik der westlichen Länder. Also eher sozusagen zu einer pro-arabischen Position und zu einer Abkehr von dieser pro-israelischen Positionen von vielen westlichen Ländern. Nicht komplett, aber teilweise. Das heißt, es war eine riesengroße Wirtschaftskrise, die dadurch ausgelöst wurde, was dann zu autofreien Sonntagen geführt hat in vielen, in Westdeutschland und auch in anderen westlichen Ländern, das zu massiven Einschränkungen geführt hat und wirtschaftliche, sage ich mal, zu wirtschaftlichen Verwerfungen geführt hat. Und natürlich auch zu Bestrebungen, sich unabhängiger zu machen von sozusagen Öleinfuhren von den OPEC-Staaten, zum Beispiel eine strategische Ölreserve aufzubauen, was dann die USA gemacht hat und auch andere Länder. Okay, gehen wir aber nochmal 50 Jahre zurück, also insgesamt 100 Jahre zu dem vorletzten Jubeljahr. Das war 1923 und da war ein Ereignis, was auch langfristig große Auswirkungen hatte, war, dass in Deutschland die Hyperinflation richtig Fahrt aufgenommen hat und die Mark, die Reichsmark komplett abgestürzt ist. Und wir wissen alle, dass dieses Ereignis auch dazu geführt hat, nicht nur dazu, dass der Mittelstand, man könnte sagen, quasi enteignet wurde oder dass die Menschen einen Großteil ihrer oder eigentlich ihre gesamten Ersparnisse verloren hatten, haben, außer die, die jetzt Aktien besessen haben, aber das waren eigentlich zu der Zeit nur Leute, die besonders wohlhabend und reich waren. Der Normalbürger konnte nicht an der Börse handeln oder hat es gar nicht gemacht, wusste gar nicht, wie das geht. Oder ein Großteil der Bevölkerung hat das halt nicht gemacht. Und es hat natürlich auch den Weg bereitet, dass die Menschen offen waren für solche extremen Ideologien wie den Kommunismus oder auch den Nationalsozialismus in Deutschland. Gut, das war jetzt auf Deutschland bezogen. Und wenn wir nochmal 50 Jahre zurückgehen ins Jahr 1873, da war auch wieder ein Jubeljahr, da gab es den großen Gründerkrach, der sozusagen diesen Start-up-Boom in der industriellen Revolution, der in den deutschsprachigen Ländern war, beendet hat und zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geführt hat. Und das hatte im Mai angefangen mit einem Börsenkrach quasi an der Wiener Börse und hat sich dann fortgesetzt mit quasi auch einem Krach an der New Yorker Börse und auch an der deutschen Börse. Und dieser Krach, der angefangen hat, ging auch in die Geschichte ein mit dem Schwarzen Freitag, wo es quasi angefangen hat, diese Gründerkrise in Wien. Okay, und dieser Boom, der diesem Gründerkrach vorausgegangen war, diese sogenannte Gründerzeit, das war ein Resultat von einem Inflow oder von einem ganz großen Zufluss von Geld, nämlich den Reparationen von Frankreich, die den Krieg gegen das Deutsche Kaiserreich verloren hatten, 1870, 71, und dadurch wurde die Geldmenge extrem erhöht und was zu so einem, sag ich mal, Gründerboom geführt hat. Und wie man könnte sagen, wie zu einer Blase. Und am Ende ist die, wie gesagt, geplatzt und das hat weltweit zu einer Depression geführt, zu einer Finanzkrise, zu Bankruns in New York zum Beispiel 1873 im Herbst. Also, was ich einfach damit sagen will, in diesen, könnte man sagen, Jubeljahren sind in der Finanzwelt verschiedene Dinge passiert und erschüttert worden. Und wenn wir uns mal angucken, natürlich ist das jetzt nicht alles in Israel gewesen. Gut, zu der Zeit gab es auch kein Israel, erst sozusagen beim letzten Jubeljahr, nämlich das 1973. Und 1923 ist auch was passiert, was mit Israel zu tun hatte, nämlich dass dieses Mandatsgebiet, dieses britische Mandatsgebiet Palästina geteilt wurde in dieses Gebiet Transjordanien und dieses Gebiet Palästina und Transjordanien wurde ja dann das Königreich Jordanien. Also ist was passiert, was auch auf Israel bezogen war. Aber wenn wir uns angucken, was eigentlich der ursprüngliche Zweck gewesen ist, den Gott bestimmt hatte für dieses Jubeljahr, dann können wir verstehen, dass das etwas ganz Wichtiges ist und dass in diesem Jahr auch was passieren wird und eigentlich auch passieren muss in der geistigen Welt, weil Gott ich sag mal so, man könnte sagen, Gott hasst Schulden. Und Gott möchte, dass, ich sag mal so, nicht die nächste Generation die Schulden der vergangenen Generation erbt. Und deswegen heißt es ja auch im Buch Hesekiel, weiß es gar nicht genau die Stelle, aber dass der Sohn nicht für die Schuld des Vaters sterben soll und der Vater nicht für die Schuld des Sohnes, sondern jeder soll für seine eigene Schuld sterben. Ja, deswegen sollen wir ja auch nicht die Schuld unserer Väter tragen, ja, weil wir das auch gar nicht können und wir können es auch gar nicht wieder gut machen. Und wir sehen ja, das Evangelium, das Zentrum des Evangeliums ist, Schulden zu vergeben, Schulden zu erlassen, weil schon jemand dafür bezahlt hat. Und das ist nämlich Jesus. Deswegen will ich zuerst eine Bibelstelle vorlesen, wo Jesus das auch nochmal sagt und diesen Vergleich anstellt. Und das ist, was er vorgelesen hat, als er in der Synagoge gepredigt hatte und gesagt hat, dass dieses Schriftwort sich heute erfüllt hat. Das ist ein Schriftwort aus dem Alten Testament, Jesaja 61. Und wir kennen alle die Stelle, da heißt es, der Geist Jahwes des Herrschers ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Halleluja. Also, ihr kennt die Stelle, aber als Jesus das sozusagen gesagt hat oder auch als Jesaja das gesagt hat, das angenehme Jahr, ein Jude, der das gehört hat, der wusste sofort, was damit gemeint ist oder welche Verbindung hier hergestellt werden soll. Warum wird den Armen eine frohe Botschaft verkündigt? Natürlich, wenn deine Schulden erlassen sind, das ist eine frohe Botschaft, wenn du frei bist von deiner Schuld, weil Gott wollte, dass jede Familie und jedes Haus, könnte man sagen, sein Besitz, der ihnen gegeben wurde, oder Gott hat ja auch, als sie in das verheißene Land gezogen sind, den Stämmen einzelne Gebiete zugeteilt, dass das über die Generationen erhalten bleibt. Er wollte nie, dass eine Person oder eine Familie oder einige wenige Personen alles an Besitz anhäufen und alles an Land und Häusern anhäufen können, zum Beispiel in Momenten, wo es den anderen schlecht geht und dann die anderen unterdrücken können und knechten können, sondern er wollte, dass spätestens nach einer Generation, das war nach 50 Jahren, das Land, der Besitz wieder zurückkommt zu der Familie. Warum? Weil Gott möchte keine Sklaven. Und wenn du, ich sag mal, Schulden hast, dann bist du ein Sklave, könnte man sagen, für deine Schuldner. Du musst alles machen, um deine Schulden abzubezahlen. In der damaligen Zeit gab es auch kein Insolvenzrecht, wie es das heute gibt in manchen Ländern. Und genau, das heißt, wenn jemand seine Schulden nicht bezahlen konnte, musste er sich selbst verkaufen, als Sklave zum Beispiel. Und Gott wollte keine Sklaven, deswegen hat er ja das Volk Israel, wie wir das letzte Mal das besprochen hatten, aus der Sklaverei herausgeführt. Und die Schulden sozusagen, die man könnte sagen, von Generation zu Generation übertragen werden würden, würden die das Volk Israel wieder in eine Sklaverei treiben. Und genau das wollte Gott verhindern. Sondern er wollte, dass die Leute, man könnte sagen, die nächste Generation ohne Schulden geboren wird und ein neues Leben sozusagen auch wieder von neuem beginnen kann, selbst wenn die Eltern und Vorfahren Fehler gemacht haben. Deswegen will ich jetzt nochmal vorlesen über das Jubeljahr. Das ist im dritten Buch Mose in Kapitel 25. Und da heißt es von Vers 8, und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, sodass dir die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschall ertönen lassen. Im 7. Monat, am 10. Tag des 7. Monats, am Tag der Versöhnung, sollt ihr ein Schofarhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das 50. Jahr soll ein Halljahr für euch sein. Ihr sollt nicht sehen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Denn ein Halljahr ist es soll euch heilig sein. Vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. In diesem Heiljahr soll jedermann wieder zu seinem Eigentum kommen. Wenn ihr nun eurem Nächsten etwas verkauft oder von eurem Nächsten etwas abkauft, so soll keiner seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre seit dem Heiljahr sollst du es von ihm kaufen. Und nach der Zahl der Erntejahre soll er es dir verkaufen. Wenn es viele Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis erhöhen. Und wenn es wenige Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis verringern. Denn eine bestimmte Anzahl von Ernten verkauft er dir. So soll nun keiner seinen Nächsten übervorteilen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Halleluja. Okay, also ich lese jetzt nicht alles bis zum Ende. Ihr könnt es gerne noch weiterlesen. Selber, also 3. Buch Mose, Kapitel 25, Verse 8 bis 24. Genau. Und aber hier sieht man nochmal, also wenn zum Beispiel es nur noch 2 Jahre gewesen wären bis zum Heiljahr und man war total verschuldet und das nächste Jahr wäre ja dann ein Sabbatjahr gewesen oder sagen wir mal 3 Jahre und in diesen letzten 3 Jahren bis zum Heiljahr könnte man sagen, es waren nur noch 2 Ernten drinne, weil das Jahr vor dem Heiljahr ist ja das Sabbatjahr, dann konnte man nicht sozusagen den vollen Preis nehmen, wie wenn noch 50 Jahre bis zum nächsten Erlassjahr sind für das Stück Land, sondern man hat dann demjenigen noch 1 oder 2 Ernten verkauft und so viel Geld konnte man dann noch für dieses Land kriegen, was man verkaufen wollte. Aber es musste dann wieder zurückgegeben werden. Okay. Was hat das aber jetzt mit uns zu tun? Ja, wir sind ja in dem Sinne keine Juden, auch wenn du dich bekehrt hast aus den Nichtjuden zu Jesus, zum König der Juden und der Heilige Geist in dir lebt und du natürlich auch vom Gesetz und von der Schrift ganz viele Dinge lernen kannst, ist es trotzdem auch wieder ein Abbild des Himmlischen, weil Gott hat ja zu Mose gesagt, sieh zu, dass du alles so machst, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe, als er die Stiftshütte bauen sollte. Und wir wissen auch, das steht auch im Wort Gottes, dass das Gesetz sozusagen ist ein Abbild der himmlischen Dinge. Und das heißt, Gott möchte eigentlich, dass für alle Menschen, er möchte, dass die Menschen frei sind von Schulden. Ja, aber dieses System, man könnte sagen, das Weltsystem, ist komplett anders aufgebaut. Und ich sag mal so, gibt es auch ein interessantes Buch dazu von einem amerikanischen Investor, Ray Dalio, am Ende eines riesigen Schuldenzyklus. Und er sagt, ein großer Schuldenzyklus geht zwischen 70 und 100 Jahre. Könnte man sagen, 2 Halbjahre wären das. Und wir sind ähnlich hoch verschuldet, besonders in der westlichen Welt, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt, Japan zum Beispiel, auch in Südamerika, ähnlich hoch verschuldet wie die Menschen vor dem Zweiten Weltkrieg waren oder nach dem Ersten Weltkrieg, also vor 100 Jahren. Und all diese Dinge, ich sag mal diese großen Schulden, die haben zu vielen Problemen geführt. Und ich sag mal so, es fehlt, nicht mehr viel, dass dieses System, was auf Schulden aufgebaut ist, dass das wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und ich denke, dass in diesem Jahr, deswegen mache ich eigentlich auch diese Folge heute, dass in diesem Jahr, wenn dieses Erlassjahr anfängt im Oktober, beziehungsweise von Oktober bis nächstes Jahr September, wo ja dieses Erlassjahr ist, also dieses eine Jahr von Oktober 23 bis September 24, dass Gott Erschütterung bringen wird in der Finanzwelt und in sozusagen dem Finanzsystem, Weltfinanzsystem. Was auch zusammenhängen wird mit einer Vernichtung, gigantischen Vernichtung von Schulden. Und Gott möchte, dass wir, uns dieser Sache bewusst sind, dass dass ihm das sozusagen ein Gräuel ist, dass Leute von Generation zu Generation überschuldet sind und, in Schuldknechtschaft sind. Und was Gott, man könnte sagen, oder was immer passiert ist in solchen Krisen, in solchen großen Krachs, ist, dass Schulden eliminiert wurden. Und genau das wird dieses Mal auch passieren. Und wie das genau passieren könnte, Das wäre eine Folge für einen anderen Podcast. Da gibt es viele Theorien. Genau kann das niemand voraussagen, außer natürlich Gott selbst. Wer es natürlich denkt, dass er es genau weiß, es kann niemand voraussagen. Aber wir sollen einfach uns darüber im Klaren sein, dass es diese Zyklen gibt und dass Gott, sage ich mal, für das Volk Israel diesen Schuldenerlass ausgerufen hat, alle 50 Jahre. Und wie auch Jesus sagt, im Buch Jesaja, was er auch in der Synagoge vorgelesen hat, es ist nicht nur, könnte man sagen, das angenehme Jahr des Herrn, sondern auch der Tag der Rache unseres Gottes. Das heißt, wo Gott auch Vergeltung übt an denen, die sich seinem Wort, seinen Geboten widersetzen. Und deswegen sind solche Krisen und solche Krachs auch immer mit ein Gericht. Es ist ein Segen für die, die komplett verschuldet sind, aber es ist ein Gericht für die, die davon profitieren. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.